Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit der nordischen Kombination. Auch deren Saison ist beendet worden, nicht durch den Coronavirus, wie es in anderen Sportarten der Fall gewesen ist, sondern einfach dadurch, dass es in Schonach kein Schnee mehr gewesen ist. Deswegen war das Ende ein bisschen vorzeitig auch dort. Aber natürlich müssen wir darüber reden, über die Saison, die von einem Mann sehr dominiert worden wurde, der bis auf 3 Rennen alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab im Einzel und damit mal wieder alle Rekorde gebrochen hat. Darüber müssen wir später natürlich auch das deutsche Team, das eine historisch schlechte Saison hatte. Mein Name ist Sebastian Möf, dazu habe ich mir heute 2 Experten eingeladen, mit denen ich über diese Themen sprechen möchte. Das ist einmal der liebe Kollege Dirk Hofmeister von sportshop.de. Hallo Dirk.
Hallihallo.
Und auch mit dabei ist der liebe Kollege Luis Holo von skispringen.com Eurosport. Hallo Luis.
Hallo, grüß euch.
Ja, Dirk, lass uns anfangen. Natürlich erstmal das positive Coronavirus war jetzt in nordischen Kombination jetzt nicht so der Fall, sondern nur am Ende dieser Schnee in Schonach. Wie würde jetzt so sein, vielleicht schon verfrühtes, bevor wir uns mit dem Sport beschäftigen, dein Gesamtfazit ausfallen? War, glaube ich, eine sehr spannende Saison, auch wenn es einen Dominator gab, der alles dominiert hat, was es zu dominieren gab.
Ja, spannend halt in einem Kampf um Platz 2 und folgende. Also es war schon eine sehr beeindruckende Saison, was die Triumphe von Jarmarkus Riedner betraf. Dann war es, glaube ich, eine der kürzesten, das wollte ich eigentlich vor der Sendung nochmal raussuchen. Die nordischen Kombinierer hatten ja ein paar Ausfälle. Jetzt am Ende Schonach war nochmal ein bisschen die Krönung. Da sieht man auch, dass der Klimawandel und dass das, was so ringsherum passiert, auch an der nordischen Kombination, die ja nicht nur eine Schanze brauchen oder eine Loipe, sondern die eben beides brauchen, das geht letztlich an den Wintersportarten und hier an der nordischen Kombination nicht ganz vorbei. Und man muss auch da das Fazit ziehen, obwohl wir jetzt noch nicht über das Sportliche reden, dass die Deutschen momentan in dem einen Jahr vor der WM noch nicht wirklich konkurrenzfähig oder nicht dauerhaft konkurrenzfähig sind, was spannende Aufgaben für den Sommer und für die nächste Saison vorbehält. So viel habe ich den Cliffhanger jetzt gebaut und jetzt können wir auf das Sportliche eingehen.
Genau, aber bevor wir uns mit dem deutschen Team natürlich beschäftigen wollen, Luis, müssen wir uns mit dem Dominator schlechthin beschäftigen. Ja, Magnus Rieber, 14 Siege in 17 Rennen. Ja, jede Superlative, die es zu diesem Mann gibt, kann er einfüllen. Das ist wirklich absolut unfassbar, was er an der Schanze schafft. Ich glaube, das einzige Rennen, wo wirklich rausgefallen war, war das Laufen in Oslo, der, glaube, vorletzte Wettkampf der Saison oder letzte Wettkampf der Saison, so war es, wo er nicht in Form gewesen ist und abgestürzt war und deswegen mal nicht so weit vorne mit dabei gewesen. Aber ansonsten war er nicht zu schlagen dieses Jahr.
Ja, das war dann auch für die Konkurrenz teilweise ein bisschen frustrierend, wie leicht es teilweise dann auch war. Und ja, also die Zahlen haben wir ja schon angesprochen, 480 Punkte zusätzlich Vorsprung noch auf den zweiten im Gesamtweltcup, Jürgen Grobak, auch ein Norweger, dementsprechend, ja, wie du schon sagtest, alle Superlative schon längst in Gebrauch gewesen für ihn, irgendwann müssen wir uns mal nochmal einen neuen ausdenken, ich wäre ja für Riebern in Anlehnung an Merkeln oder Seehofern. Wenn sonst nichts mehr einfällt, dann eben das. Das ist unfassbar, was der Mann geleistet hat. Und es ist ja dann auch für die anderen schwierig, irgendwie eine Hoffnung zu schöpfen, den dann zeitnah mal irgendwie zu schlagen auch.
Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir uns natürlich den Namen einverlassen. Ich fände Riebern eigentlich gar nicht so schlecht. Oder der Riebernator vielleicht noch. Müssen wir mal drüber nachdenken, Dirk, was man da eben dafür einen besonderen Spitznamen geben kann. Man muss aber auch sagen...
Ja, guck mal, ich meine, der Mittelname ist Magnus. Was gibt's Größeres als Magnus? Ne? Also man nennt ihn einfach Magnus. Ne? So, also man sollte dann vielleicht auch nordische Kombination, man sollte es dann die Magnus-Kombination nennen. Also ich glaube, das sind allen schlechten Wortspielen sind da alle Türen und Toren geöffnet. Und wir haben ja jetzt vor allem viel Zeit, das heißt, wir können uns ein bisschen was einfallen lassen. Ich bin mir sicher, zur neuen Saison haben wir da einen perfekten Begriff an der Hand.
Bestimmt. Ich würde es Magnusination nennen. Nordische Magnusination vielleicht, aber es ist richtig schlecht.
Okay, wir sind gerade noch am Anfang unserer Wortfindung.
Ja, liebe Hörer. Ich würde natürlich gerne auch eure Meinung schicken. Was habt ihr für Ideen? Gerne mal raushauen. Also wir sind auch sehr, sehr offen für neue Namensfindungen mit Nordische Kombination und Magnus Rieber in Zusammenhang. Deswegen sind wir natürlich sehr gefragt, natürlich auch auf eure Meinung. Dirk, lass uns aber auch auf das andere norwegische Team sprechen, denn beziehungsweise nochmal auf Rieber selbst zu sprechen kommen, denn wir müssen auch sagen, so gut er gewesen ist, er war nicht ganz kritikfrei, weil er dann teilweise mit seinen Gesten und seinen Themen, ich werde das Video darüber gesprochen haben, ein bisschen provoziert hat, was der Konkurrenz nicht so gefallen hat.
Also, da hat man gehört, dass vor allem die Deutschen, das Hermann Weinbuch, der aber jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, will ihm auf keinen Fall sagen, dass er spaßbefreit ist. Ich weiß auch, dass sie gut feiern können. Aber ich glaube, dass Hermann Weinbuch in seinem Ehrgeiz da schon auch nochmal gepackt ist, wenn jemand mit so einer deutlichen Dominanz dann über das Ziel fährt. Und wir haben das ja schon diskutiert, dass ja Magnus Rieber, wenn er dann übers Ziel gefahren ist, zum Beispiel in Seefeld, dann so wie die Hand ausgestreckt hat, die Hand über die Augen gehalten hat und gezeigt hat, ich schaue mal, wo die Gegner sind, wo meine Konkurrenten sind, die sind alle nicht da. Er hat auch andere sehr ausgefallene Zielüberquerungen gehabt, so wie im Skispringen oder ich glaube, das eine Mal war auch so, da hat er wie so ein Baby gewiegt oder so. Genau, das ist halt ein bisschen spaßig, aber wenn er halt irgendwie eine Minute oder zwei Minuten Vorsprung hat, dann kann er, von mir aus kann er da auch mit dem Handstand übers Ziel laufen. Es ist mir ehrlich gesagt egal und macht es dann eher vielleicht noch eher unterhaltsam. Es war diskutiert, es war auch ein bisschen umstritten. Ich fand das nicht so, ich fand das nicht so schlimm. Ich finde es tatsächlich eher schlimm, aber das halt in Anführungsstrichen, mit welcher Leistung er an der Schanze ist, wie er der Konkurrenz da vorne wegfliegt und dass manche dann eben tatsächlich zwei oder drei Luken weniger Anlauf haben, die sie aber brauchen, um ins Fliegen zu kommen. Und das ist halt tatsächlich dieser große limitierende Faktor beim Skispringen. Und wenn sich da die anderen Nationen nichts einfallen lassen, denn es betrifft ja vor allem die anderen Nationen, die Norweger sind ja, was das Skispringen betrifft, schon eher geschlossen stark, dann wird es halt eine sehr einsame Saison im kommenden Jahr.
Ja, ich finde es übrigens sehr spannend, die Idee mit im Handstand über die Ziellinie zu gehen. Das hätte echt mal was, das möchte ich mal auf jeden Fall sehen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Aber Luis, lass uns über das norwegische Team sprechen, was du ja dich auch angesprochen hast. Du hast natürlich einen Jørgen Graback, aber auch jetzt jemanden mit Jens Lukas Oftebro, der noch ein sehr junger Athlet ja auch noch mit dabei ist. Und da deutet sich auch er schon an, der ist ein richtig guter Springer, der kann dann auch noch, im nächsten Jahr auch diesen Sport prägen, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so stark ist wie ein Jan Magnus Rieber.
Ja, also ich habe ja das Vergnügen, wie Dirk auch gehabt, den in Oberwiesenthal sehen und begleiten zu dürfen. Und da hat es mir wirklich die Kinnlade runterfallen lassen. Also wie weit der im Vergleich zu der Konkurrenz da auch ist. Und da sind ja wirklich auch ein paar Leute dabei gewesen, die auch schon im Weltcup den ein oder anderen Erfolg eingefahren haben. Aber Oftebro, da macht sich's einfach bemerkbar, dass der wirklich tagtäglich mit Rieber halt im Training ist und dem auf der Schanze halt auch nicht allzu weit davon eilen sieht. Und manche sagten dann noch so, ja, jetzt vom Laufstil ähneln sie sich beide auch schon ein bisschen was, nur dass Oftebro noch so ein bisschen die Explosivität fehlt. Und wenn die dann in den nächsten Jahren auch noch kommt, dann ja, ist ja quasi kein Ende mehr für die norwegische Dominanz in Sicht. Zumal sie auch mit Espen Bjørnstad noch einen dritten unter den, oder einen vierten sogar unter den Top 6 hatten. Und auch den Nationencup ja sehr, sehr deutlich gewonnen haben mit, 1834 Punkten Vorsprung vor Deutschland. Also das ist wirklich eine Machtdemonstration gewesen der Norweger in dieser Saison.
Man muss sagen, wenn man sich die Skisprungleistung anguckt, dann sind 1, 2 und 3 im Skispringen sind halt die Norweger. Dann ist ein 4 Franz Josef Rell, der Österreicher, und die 5 ist dann schon ist Akito Watabe. Aber quasi eigentlich alle Norweger sind bei den Skispringern unter den Top 10. Und das ist unfassbar. Und das macht auch deutlich, dass Hermann Weinbuch seit ein paar Jahren schon immer angesprochen hat, wir müssen aber im Skispringen besser werden, weil sonst haben wir keine Chancen der Loipe, wir können die Lücke nicht zulaufen. Und Luis sagt es gerade, es ist unfassbar und es zeigt sich eben auch in der Nationenwertung. was übrigens vor 3 Jahren noch genau umgedreht war, dann die Deutschen so viel Vorsprung gehabt vor den Norwegern. Also was sich ja leider in den letzten 3 oder 4 Jahren da verändert hat, ist absolut beeindruckend.
Ja, das ist wirklich absolut beeindruckend. Das ist wirklich ganz, ganz krass, was da aktuell bei den Norwegern entsteht. Da muss man wirklich genau das Auge drauf haben, wie es da wirklich aussieht. Lass uns dann direkt vielleicht zu den Deutschen uns langsam hingucken, denn wir haben gehört, der Abstand, der war sehr, sehr groß. Vor 3 Jahren war es dann noch komplett umgedreht. Es war viel, viel gehört worden, dass das Springen verbessert werden soll. Jetzt stehen wir am Ende der Saison da. Mit der schlechtesten Saison vom Siegen her seit 1999, 2000, also so wenig Siege wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Da stellt sich die Frage, gab es einen Sprung nach vorne oder nicht?
Ja, wir haben im Vorgespräch schon spaßhalber gesagt, jetzt muss Hermann Weinbuch raus. Jetzt ist der wichtige Moment, wo der Trainerwechsel vollzogen werden muss. Hermann Weinbuch selber sieht das eher entspannt. Er sagt, als ich begonnen habe, ich glaube 1996 hat er begonnen, hatten wir eine ähnliche Situation. Ich sehe das eher als Herausforderung und werde jetzt auch so nicht abtreten. Wenn man versucht, das positiv ranzugehen, dann kann man sagen, man weiß, wo die Baustellen sind. Es gibt immer mal so Jahre vor Großereignissen, wo die Deutschen auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen rausgenommen haben, ohne zu sagen, dass sie jetzt in dieser Saison rausgenommen haben. Denn man hat es vor allem bei Johannes Rützek hat man das schon auch sehr deutlich gesehen oder auch bei Fabian Riesle, die jetzt so auch ein bisschen emotionaler sind in ihrem Auftreten, dass sie nach ihren Sprüngen extrem unzufrieden waren, dass sie da sehr stark mit sich gehadert haben. Also sie haben nicht rausgenommen, aber sie haben halt tatsächlich so ein bisschen so eine Salto-Nullo-Saison gehabt. Wenn man jetzt von Vinzenz Geiger absieht, der Gesamtdritter auch im Gesamtweltcup ist, der das sehr, sehr beeindruckend gemacht hat, der zum Beispiel auch 2 Siege diese Saison einfahren konnte und als einziger in der Saison 2-mal vor Rieber sein konnte, also das auch durchaus beeindruckend ist. Zusammenfassend, an der Schanze gibt es viele Baustellen. Wenn man es positiv sieht, man weiß, dass es die Baustellen gibt. Man hat Zeit, auf den Höhepunkt der nächsten Saison in Oberstdorf bei der Heim-WM darauf hinzuarbeiten. Wenn man es negativ sieht, sieht man, dass es da schon auch eine gewisse Ratlosigkeit gibt. Ich habe in Oberwiesenthal zum Beispiel auch mit Erik Frenzel reden können. Und der war ehrlich gesagt ganz froh, dass Schronach dann ausgefallen ist. Das war noch vor Oslo, aber er sagte, eigentlich ist es ganz gut, dass wir jetzt auch eine Pause haben, dass wir uns gut auf die nächste Saison vorbereiten können. Denn bei Erik Frenzel hat er auch so ein bisschen das Gefühl, es gab mal so ein paar Ausreißer nach vorne, wo er wieder Anschluss fassen konnte, aber wo er eigentlich sonst weit weg ist von seiner normalen Form. Und zusammenfassend, jetzt zusammenkehren, gucken, die richtigen Schlüsse ziehen und dann für die nächste Saison angreifen. Und aber als jemanden, an dem man sich aufrichten kann, und das ist für mich durchaus eine Überraschung, Vinzenz Geiger, der Gesamtdritter wurde und der vor allem auch als einziger Deutscher in den Top 10 beim besten Springer ist. Denn dass sie alle gut laufen können, das wissen wir, aber der Abstand im Sprung ist so groß.
Auf jeden Fall. Luis, ich erinnere mich auch noch vor der Saison, hatte der liebe Kollege Tobi, der an der Stelle gegrüßt ist, uns berichtet, dass Hermann Weinbuch so ein bisschen Angst hatte eigentlich um Vinzenz Geiger, weil er nicht so den Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt ist er am Ende der Saison da als bester Deutsche in der Gesamtwertung. Also das kann man schon sagen, dass er da quasi seinen Trainer bewiesen hat, hey, ich bin besser, als du mich vielleicht vor der Saison eingeschätzt hast.
Ja, das definitiv. Und es ist ja für die Mannschaft auch ein gutes Zeichen, dass so ein noch verhältnismäßig junger Athlet dann im Prinzip die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Ohne natürlich jetzt Fabian Riesl auf Platz 5 oder ich finde auch gerade Manuel Feist als Zehnter dann irgendwie zu vergessen, weil auch gerade der im Sprungbereich ab und zu nochmal einen rausgehauen hat und auch läuferisch definitiv an der obersten Grenze seines Könnens unterwegs war. Ja klar, ist Geiger sicherlich der Leuchtturm bei den Deutschen in dieser Saison gewesen. Jetzt darf man natürlich nur hoffen, dass sich die anderen quasi ein Beispiel dran nehmen und dann wieder voll mitziehen. Ansonsten hat man in dieser Saison gesehen, wie schwierig das ist, wenn man tatsächlich nur einen hat, der potenziell um den Platz 1 hinter Rieber kämpfen kann.
Ja, genau. Das ist auch wirklich so, dass mir auch was ich so bestätigen würde. Lass uns dann vielleicht einen Blick werfen, Dick, auf Erik Frenzel, der letzte Saison also 18, 19 sehr, sehr viele Probleme hat, in diesem Jahr finde ich schon besser zurückgekommen ist, Platz 7 im Gesamtweltcup, man sich da ein bisschen gesteigert hat, natürlich klar, das erste Mal seit der Saison 2008, 2009 ohne Podestplatz geblieben, aber ich finde trotzdem, er hat ein, zwei Schritte nach vorne gemacht.
Naja, also ja, ja, aber das, woran man es bei ihm sieht, und wenn man die Saison so rum durchguckt, das sind halt vor allem die Springleistungen. Also er konnte letztes Jahr vor Seefeld, wir hatten da ja auch in der Saisonvorbereitung darüber gesprochen, dass er durch seinen Muskulaturaufbau, durch seine Anfahrtsposition, dass er eigentlich in einer schwierigen Situation ist, weil er nicht die Anfahrtsposition noch durch seine Muskulatur so hat, dass er gut ins Springen kommt. Jetzt hat er letztes Jahr vor Seefeld, hat man die Hoffnung gehabt, dass er das bewältigt hat, dass er auch für sich eine Position gefunden hat, dass er explosiv und gut weg kann, trotz seines, in Anführungsstrichen, schon recht hohen Alters. Und dieses Jahr ist das eben vor allem zu Beginn der Saison dann doch wieder eingerissen. Also wenn ich mir das so anschaue, allein es ist ja immer sehr deutlich, zum Beispiel der bei den provisorischen Runden, ne, bei einem provisorischen Springen, Platz 37, Platz 36, Platz 33, das ist weit weg von dem Abstand, den man haben kann, um dann noch vorne reinzulaufen. Das heißt, bei Erik Frenzel war die Hoffnung, für mich zumindest zu Beginn der Saison, dass er das mit dem Springen besser hinkriegt, dass er die bekannten Probleme, die haben ja letztes Jahr auch tatsächlich wie eine Art Neuaufbau gemacht, wie er im Anlauf, wie er in das Springen kommt, um dann so den Reset-Knopf zu treffen. Und das hat halt vor Seefeld, vor der WM, hat das super geklappt. Ne? Also er ist ja auch eher als Außenseiter nach Seefeld gefahren und ist dann eben mit Medaillen zurückgekommen. Und das hatte mir die Hoffnung gegeben, dass sie dieses Jahr wissen, wo sie ran arbeiten und dass sie das auch schaffen. Und wenn man von dem guckt, von der Warte dran geht, muss man sagen, hat es dann eben leider doch nicht so geklappt. Jetzt kann man aber auch hier sagen, das weiß ich nicht von der Trainingsmethodik, Hermann Weinbuch ist ja eher ein Fan davon, dann auch zyklisch zu trainieren und zu sagen, wir versuchen jetzt zum Beispiel in so einer Saison 2019-20 nicht alles rauszuhauen und den Körper nicht komplett auf Null zu fahren, sondern so eine Regenerationssaison zu fahren, wo man natürlich schon auch im Leistungssport ist, wo man aber eher so ein bisschen auch Kräfte sammeln kann, damit dann in so einer wichtigen Saison, und es könnte halt dann entweder die nächste Saison sein, oder, es ist ja auch noch nicht ganz klar, ob Erik Frenzel nach der Heim-WM 2021 und nach Olympia 2022 seine Karriere beendet, um da nochmal alles rauszuhauen. Ne? Also so, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen zu skizzieren, dass es eben doch nicht so einfach ist, sondern dass man da verschiedene Aspekte einfließen lassen muss. Für mich war Erik Frenzel eher eine Enttäuschung, aber habe das jetzt mit verschiedenen Einschränkungen auch versucht zu skizzieren. Mhm.
Ja, ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut erklärt. Lass uns jetzt eine kurze Pause lassen, dann noch auf ein, zwei Namen zurückkommen und aus dem deutschen Team natürlich auch über eine, zwei Enttäuschungen. Gerade Johannes Ritzek ist mit Sicherheit jemand, über den wir noch reden müssen. Sehen wir natürlich noch das österreichische Team, was wir immer noch besprechen wollen, und noch die einen oder anderen Namen, denen letzte Saison uns aufgefallen ist, sowohl positiv als auch negativ. Deswegen bleibt dran bei Karl Schnauz, irgendwie in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Mann, den ich vielleicht ein bisschen als größte Enttäuschung im deutschen Team skizzieren möchte, Luis. Das ist der liebe Johannes Ritzek. Denn bei ihm lief es gerade an der Schanze überhaupt nicht. Nur Platz 38 in der Sprungwertung. Also wirkt er nochmal weit weg von seinen Teamkollegen. Am Ende Platz 14 im Gesamtweltcup, auch er ohne Podest geblieben. Das erste Mal seit der Saison 2009, 2010. Also auch für ihn keine einfache Saison und auch nicht wirklich einen Schritt vorwärts.
Das für wahr nicht. Es klingt auch erstmal hart, wenn man sich die Fakten, wie du sie jetzt skizziert und zitiert hast, so anhört. Klingt es auch erstmal hart. Allerdings ist es ja erklärbar. Es ist ja nicht so, dass der Mann gerade jetzt seine Trainer irgendwie vor unlösbare Rätsel gestellt hätte, sondern dann spielt ja zum einen die Verletzung mit rein, die er im Sommer gehabt hat, dadurch resultierend eben dann der Trainingsrückstand, gerade auf der Schanze, was sich wirklich bemerkbar gemacht hat. Wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, welchen Wert eigentlich das Skispringen in der Kombination hat, beziehungsweise wir haben bislang eigentlich fast ausschließlich über den Skisprungpart geredet. Und das tut dann einem wie ihm, der ohnehin seine Stärken eher in der Loipe hat, dann noch ein bisschen mehr weh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was man aber auch insgesamt noch zu der Saison sagen kann, ich glaube, dass sich gerade viele, die Probleme hatten, insbesondere deshalb so schwer getan haben, weil es ja für die Athleten kaum möglich war, irgendwie einen Rhythmus aufzubauen in Sachen Wettkämpfen. Also wir hatten im Dezember ein Wochenende frei, dann im Januar dazu noch. Dann ist Otto P. noch zusätzlich ausgefallen, sodass im Februar gleich zwei Wochenenden hintereinander ausgefallen sind. Und das ist natürlich für einen Sportler auch nicht so wirklich ideal, wenn er quasi ständig hin und her pendelt zwischen Dauertrainingslager und dann mal hier und da ein Wettkampf oder so. Stellt auch innerhalb der Kombination definitiv ein Problem dar, was auch mehrmals angesprochen worden ist und was es jetzt natürlich in der Zukunft dann auch zu lösen gilt. Weil so ist die Kombination auch für einen Zuschauer, ja, oder für den Fan nicht wirklich attraktiv, wenn du gar nicht weißt, ob dieses oder jenes Wochenende dann überhaupt was stattfindet.
Ja, da bin ich mit Sicherheit bei dir. Also es war schon wirklich eine sehr kuriose Saison. Also es war wirklich nicht so, machst du mal jetzt irgendwie so 2, 3, 4 Wochen am Stück, jedes Wochenende neue Kombination gesehen hat, da muss man sich sicher mal Gedanken machen, ob man da entweder ein bisschen mehr Weltcups reinpackt, ob man das Ganze ein bisschen zusammenpackt, damit man nicht so große Pausen einfach hat, um dann einfach mehr Rhythmus zu schaffen, das beim Zuschauer einfach regelmäßig jedes Wochenende einfach in Erinnerung zu bringen und damit natürlich auch seine TV-Quoten hochzuhalten. Das ist mit Sicherheit ein Thema, Dirk, wo sich die Fiss dann annehmen muss.
Ja, es ist, bin gerade ein bisschen am Grübeln, weil das tatsächlich auch schwierig ist, wenn du sagst, mehr Weltcups, wo bringt man die Weltcups denn dann hin? Ne? Wenn du den Plan vorher machst, dann musst du ja davon ausgehen, dass die Weltcup-Stätten auch entsprechend präpariert sind und das, ne, wir haben es, der mildeste Winter seit Ewigkeiten, hat sicher auch eine Rolle gespielt, warum die Wettkämpfe dann irgendwie abgesagt wurden. Jetzt kann man irgendwie nicht sagen, okay, da wo die Langläufer sowieso sind, da packen wir jetzt die Kombinierer noch hin, weil da muss ja sowieso sichergestellt sein, dass die Loipen präpariert sind. Und eine Schanze zu präparieren ist vielleicht nicht so schwer. Also ich sehe das irgendwie als ein ganz schön massives Problem und mit dieser Saison mit viel Pech. Und so ad hoc sehe ich da auch tatsächlich keine Lösung, wie man das verhindern kann, weil es waren Witterungsgründe und es war eben dadurch auch in gewisser Weise Pech. Ich weiß jetzt nicht, wie man es in dieser Saison hätte besser lösen können, außer an einem anderen Event mit anzuschließen. Aber da gibt es dann eben Probleme, dass dann eben zum Beispiel mal Verschiebungen sind oder dass eben das doch nicht reicht, wenn jetzt ein Langlauf-Weltcup ist, dass dann auf demselben Schnee auch die Kombinierer sein können. Da müssen eben noch mehr Kubikmeter dann irgendwie angeschafft werden, weil natürlich auch die Langläufer die Loipe ein bisschen oder die Strecke dann ein bisschen abnutzen und so. Und also genau, das ist ein Problem, muss man in die Zukunft schauen, aber so ad hoc und so leicht lässt sich da sicher keine Lösung finden.
Da war es ja fast schon romantisch, was wir da in Oberwiesenthal erlebt haben. Das muss man wirklich.
Das war mega. Also deshalb war ja auch, wir alle können gerne nochmal die Zusammenfassung dieser Oberwiesenthal-Special-Sendung anhören und so. Also ja. Oberwiesenthal, auch Gens Weißflug hat das ja auch wie gesagt, das war so viel Schnee, wie es zum einen zu dem Zeitpunkt in Mitteleuropa gar nicht war und wahrscheinlich die letzten 20 Jahre in Oberwiesenthal auch nicht. Also die Junioren-WM hat da tatsächlich sehr viel Glück gehabt. Blöderweise, das, was sich die Oberwiesenthaler, wenn wir jetzt mal einen kurzen Rückblick da noch haben, was die Oberwiesenthaler sich an Image plus für durch die JWM erhofft haben, ist jetzt durch die Corona-Krise und die ganzen abgesagten Hotelbetten, also ich weiß jetzt zum Beispiel von Jens Weißflug, dass der hat gerade keine Mitarbeiter, weil irgendwie die Hälfte seines Personals Tschechen sind, die kommen gerade nicht über die Grenze und dazu haben natürlich alle die Hotelbetten storniert, wenn man überhaupt da noch hinfahren darf. Also das ist dann wieder Pech, dass dann hinten rumkam. Aber lasst uns wieder zur nordischen Kombination zurück.
Genau, denn die Corona-Krise beschäftigt ja alle Bereiche im Sport, nicht nur Biathlon, nicht nur Hotels und so weiter, es sind ja viele Teams, die da aktuell und auch viele Athleten, die da irgendwie kreativ werden müssen, um irgendwie dann in Form zu bleiben. Natürlich auch gerade mit Blick auf Sommerspiele, aber wie gesagt, anderes Thema. Lass uns zurückkommen zum sportlichen News und lass uns einen Blick auf einen Mann werfen, den ich als Enttäuschung zusammenfassen würde. Akito Watabe. Ja, es war nach Platz 2 im letzten Jahr, ist er, finde ich, ganz schön abgestürzt. Also er war skispringtechnisch echt gut, aber läuferisch war irgendwie gefühlt schlechter als in den letzten Jahren.
Ja, und dann hat dann eben auch die gute springerische Performance eben nicht ausgereicht, um dann die wirklich von hinten anpreschenden Läufer hinter sich zu halten. Also sieht man auch im Gesamtweltcup, dass beispielsweise dann ein Ilkka Herola, der mit Sicherheit nicht auf dem sprungtechnischen Niveau eines Akito Watabe ist, dass der dann schon wieder ein paar Zähler vor ihm liegt im Gesamtweltcup. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich am Ende der Saison nochmal schön zu sehen, wie er sich und wie auch die Familie sich mit ihm gefreut hat, als er dann in Lahti doch recht überraschend den Wettkampf, wenn auch knapp, da noch gewonnen hat. Aber klar, also bei ihm scheint es so zu sein, als ob die, ja, ich sag mal salopp, die fetten Jahre tatsächlich dann vorbei sind und er sich eher ein Stückchen weiter nach hinten orientieren muss. Und diese Saison könnte im Hinblick darauf schon erster Fingerzeig gewesen sein. Zumindest was jetzt das Gesamtbild angeht. Man kann natürlich nie ausschließen, dass er dann bei einzelnen Highlights, wie jetzt bei einer WM nächstes Jahr, dann nicht trotzdem wieder vorne mit dabei ist. Da muss man trotzdem mit ihm rechnen.
Ich denke auch, auf Rechnung haben sollte man ihn immer, auch gerade auch bei Großereignissen, aber diese Saison war mit Sicherheit nicht so ganz so seine Saison. Die lassen dann auch vielleicht zu den Österreichern kommen, denn auch dort gibt es eine Enttäuschung, würde ich sagen. Franz Josef Freer, letztes Jahr Platz 3 gewesen im Gesamtweltcup, dieses Jahr nicht mal der beste Österreicher, sondern nur auf Platz 3 in der internen österreichischen Ranking, Platz 13 mit 369 Punkte, im letzten natürlich um einiges besser gewesen. Also bei ihm lief es auch nicht so richtig zusammen.
Nee, und das ist, also, Entschuldigung, da kommt mein sächsisches Idiom durch. Nein, du hast recht, ich gebe dir vollkommen recht. Franz Josef Real ist, muss man als eine Enttäuschung sehen. Ne? Wenn man es da wieder positiv sieht, die Österreicher, ne, haben quasi 4 Athleten unter den besten 15 untergebracht. Aber nachdem Franz Josef Real so eine sensationelle WM gesprungen und vor allem gelaufen ist mit Medaillen und alle gedacht haben, der ist locker in den Top 5, muss man sagen, nach Platz 3 im vergangenen Jahr, Gesamtweltcup Platz 3, jetzt Platz 13, ist schon eine herbe Enttäuschung. Und verantwortlich für diese Enttäuschung ist, dass er im Springen abgebaut hat und dass er auch läuferisch ist er im letzten Jahr eben auch nicht in den Top 10 oder Top 15 gewesen, aber aktuell in diesem für sich gehaltenen Lauf in der Lauftrophy ist er Platz 32. Also das ist tatsächlich sehr weit weg von seinen Ansprüchen. Vielleicht kann du es mir da helfen. Ich weiß aktuell nicht, bei Bernie Gruber, der ja auch eine Seuchensaison hatte, der sich jetzt einer Herzoperation unterziehen musste, wusste man ja, woran es körperlich liegt. Aber woran es jetzt bei Franz Josef Real ganz konkret liegt, da muss ich leider passen. Wisst ihr da mehr?
Nicht so wirklich. Wobei, wir hatten das Thema auch in der Skisprungfolge ja schon, dass es gar nicht so selten dieses Phänomen gibt, dass gerade Athleten, die in der Vorsaison auch bei einem Großereignis geglänzt haben, dass die sich schwer tun, in der Folgesaison wirklich auf dem gleichen Niveau zu bleiben. Und ich glaube, dass es auch bei ihm eine Rolle gespielt hat, dass er nie wirklich in den Rhythmus reinkam, gerade was das Springerische angeht, weil es mich auch da überrascht hat, dass er wirklich so stark abgebaut hat, nachdem er ja im Sommer Grand Prix ja auch noch sehr, sehr weit vorne war. Aber grundsätzlich kann ich nur sagen, für mich kam das genauso überraschend wie für dich und für ihn und für die meisten Beobachter sicherlich genauso.
Ja, das denke ich auch. Da muss man mit sich jetzt mal gucken, wie er wieder in diese Form zurückfinden kann aus dem vergangenen Jahr. Denn das wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe sein. Aber natürlich, das österreichische Team finde ich eigentlich auf einem guten Niveau. Klar, die ganz großen Ausreißer nach oben haben diesen Jahr vielleicht so ein bisschen gefehlt. Aber wenn man mal guckt, da gibt es einige Namen, die man mit Sicherheit ein bisschen auf der Augen haben muss. Einen Martin Fritz, einen Lukas Greider, aber auch, finde ich, einen Thomas Jöpstl hat sich gut entwickelt. Der 17er gewesen ist in diesem Jahr im Gesamtweltcup, so noch ein relativ junger Athlet. Also da kommt ein bisschen was nach aus Österreich, dass ich mit Sicherheit mal ein Auge drauf haben sollte. Dirk, lass uns zu unseren beiden Lieblingsathleten kommen, den Finnen.
Ich wollte noch einen einwerfen.
Ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass mit Mario Seidel ein essentieller Leistungsträger bei den Österreichern gefehlt hat. Das muss man in der Saisonrückschau dann auch nochmal erwähnen.
Ja, aber dann lass
uns jetzt... Guter Punkt, und man kann dazu noch, bevor wir jetzt unseren Finn mit den Supernamen kommen und die auch tatsächlich eine Trophy gewonnen haben, kann man auch noch sagen, dass Johannes Lamparter bei der Junioren-WM sehr aufstrebt. Also er ist jetzt im Gesamtweltcup nur Platz 28, aber da hat sich jemand gezeigt, auch mit einer gewissen Wettkampfstärke. Der ist auch zum Beispiel beim Weltverband als Rookie of the Year nominiert. Das ist halt jemand, auf den man dann das vor allem in der kommenden Saison durchaus ein Auge mit drauf haben sollte. Johannes Lamparter.
Genau, auf jeden Fall. Genauso wie Jens Lukas Oftebro, auf jeden Fall die beiden Namen aufschreiben für die Zukunft im nordischen Kombination. Jetzt Dirk, Ilka Herola, Eru Hirvonen. Herola sehr gut, Hirvonen ziemlich unterirdisch. So würde ich es zusammenfassen.
Ich bin ja derjenige, der gerne immer auf die positiven Sachen schaut. Deswegen würde ich gerne. Also, dass beide gute Läufer sind, haben wir vorher gewusst. Wir haben das ja auch in der Vorsaison, in der Vorschau haben wir das ja thematisiert. Eru Hirvonen, der 8. beste Läufer im Gesamtweltcup, allerdings Gesamtweltcup nur Platz 36, weil es einfach im Springen sein System überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er in einem der Weltcups, habe ich jetzt gar nicht aufgeschafft, beim Springen mal in die Top 20 geschafft hat. Immer ganz weit hinten, immer in der letzten Runde, immer 4 Minuten Rückstand aufholen. Ne? Kann auch sein, dass er dadurch irgendwann ein bisschen die Lust verloren hat. Aber als positive finnische Hoffnung natürlich Ilka Herola, Platz 8. Ich weiß gar nicht, ob es seit Hannu Manin schon mal jemanden gab, der aus dem finnischen Team es wieder in die Top 10 geschafft hat. Begebe ich mich jetzt auf ganz dünnes Eis.
Wüsste ich aber nicht.
Aber Ilka Herola hat da eine super Saison gemacht, hat sich dadurch auch die Trophäe des besten Langläufers, also sie haben ja die nordischen Kombinierer seit 3 Jahren auch diese kleinen Silberkugeln für den besten Springer und für den besten Langläufer. Und Ilka Herola hat sich die Trophäe vor den Deutschen als bester Langläufer gesichert und hat auch häufig 2 Minuten, 2,5, 3 Minuten Rückstand gehabt. Hat aber als Gesamtachter durchaus positiv überrascht. Und ich glaube, wir haben ihn auch so ein bisschen als Geheimtipp zu Beginn der Saison auf dem Zettel gehabt.
Genau, auf jeden Fall. Mit so vielen Gesamtweltcup-Punkte geholt wie noch nie in seiner Karriere. Also von daher ist es schon auf dem Weg, dass es echt bei ihm aufwärts geht. Natürlich, klar, Skispringen kann er sich immer noch ein bisschen verbessern. 18. Platz in der Skispringwertung, aber mit der kleinen Trophäe auf jeden Fall auch aufbauen. Vergessen dürfen wir bei der Skitrophäe aber auch nicht natürlich den Alessandro Petin, der aber skisprungtechnisch auch noch um einiges schlechter ist als der Finne. Deswegen ist er noch um einiges weiter hinten Platz. Jetzt noch nicht mal der beste Italiener, da ist noch Samuel Costa vor ihm gewesen, aber Platz 24 und 142 Punkten ist er auch ein bisschen weg, der Alessandro Petin. Ja, Jonas,
und als Fingerzeig muss man, bevor wir zu Luis und als Fingerzeig muss man natürlich sagen, Ilka Herola hat es die Saison ja auch 2-mal aufs Podest geschafft. Also er ist nicht nur überzeugt, nicht nur unter Läufe viel aufholen, sondern er kann tatsächlich auch als Wettkampf in der Wettkampfsituation vorne mit reinlaufen und dieser 3. Platz beim Weltcup-Finale in Oslo wird ihm sicher auch Selbstvertrauen für die Zukunft geben.
Und ja, ich finde, was man den Finnen auf jeden Fall zugute halten muss, ist, dass sie sich jetzt mehr und mehr Input von außen holen. Also gerade in Bezug auf das Springen, wo sie ja, wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben, wirklich Nachholbedarf haben. Also zum einen haben sie natürlich mit einem gewissen Janne Ahonen jemanden, der sich ums Material kümmert, was sicherlich erstmal keine schlechte Idee ist. Und jetzt haben sie aber auch unter der Saison mit Falko Krismayer noch einen neuen Sprungtrainer verpflichtet, der jahrelang sehr erfolgreich die ÖSV-Kombinierer trainiert hat im Sprungbereich. Und da bin ich auch sehr gespannt, was der jetzt auf längere Zeit bewirken kann. Und wenn die Finnen das wirklich ernst meinen mit ihm, dann traue ich denen auf jeden Fall zu, dass sie auf der Schanze einen riesigen Schritt nach vorne machen, weil der einfach bewiesen hat, dass er es drauf hat.
Ja. Guck mal, das kommt in Saison natürlich genau drauf und lass uns jetzt so ein bisschen zu unseren Überraschungen und Enttäuschungen kommen. Luis, du darfst doch den Anfang machen.
Ja, dann machen wir es so wie der Dirk und fangen mit dem Positiven an. da habe ich mir notiert, Jens Lüders Oftebro als große Überraschung. War jetzt vorher nicht unbedingt mit zu rechnen. Ich habe dann auch nochmal geschaut, letzte Saison war er im Gesamtweltcup nur 40. und jetzt 4. Das ist wirklich eine Explosion gewesen. Dann zwischendurch mal noch schnell Junioren-Weltmeister geworden. nachdem er auf der Schanze vorher nur 2 Sprünge absolviert hat und dann wieder zurück in den Weltcup geflogen und da seine Leistung wieder gebracht. Also dementsprechend Hut ab vor dem Norweger. Als kleine Überraschung habe ich mir noch aufgeschrieben, Thomas Jübsel, hattest du ja auch schon angesprochen, mit dem war jetzt vorher auch nicht so zu rechnen. Und Enttäuschung habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, aber einfach, damit wir sie noch erwähnt haben, die Franzosen. Ich weiß nicht, irgendwie kommen die aus diesem Tal der Tränen nach den Abschieden der großen Jungs nicht mehr so wirklich raus. Wobei, da jetzt nochmal ein kurzer Flashback zu Oberwiesenthal, da gab es ja einen kleinen Lichtblick, da haben sie nämlich mit Gael Blondeau eine völlig unerwartete Bronzemedaille geholt. Vielleicht könnte der ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft sein.
Ja, schauen wir mal drauf, inwieweit er denn in den nächsten Jahren vielleicht dann im Weltcup dann vielleicht mal ein bisschen wieder was für positive Schlagzeilen aus französischer Sicht sorgen kann. Dirk, was ist deine Überraschung, deine Enttäuschung?
Also zum einen gibt es Dinge, die auf der Hand liegen, zum anderen ist es dann doch ein bisschen schwierig. Also ich habe mir tatsächlich 3 Überraschungen auf der Pro auf jeden Fall. Ist die große Überraschung, fand ich sehr stark. Dann hätte ich Vinzenz Geiger auch mit dem Problem, die wir vor der Saison besprochen haben, hätte ich mir noch aufgesprochen. Aber ich entscheide mich jetzt trotzdem für Jürgen Krabach, dem ich so eine Steigerung in dieser Saison in seinem, ja, das Ende 20, ich glaube 28 oder 29, das hätte ich nicht mehr zugetraut hat. Der hat die beste Saison seiner Karriere gelaufen, ist im Gesamtweltcup Zweiter. Und das ist tatsächlich meine Überraschung, das hätte ich nicht gedacht, dass er läuferisch total gut ist, haben wir schon immer gewusst, aber dass er da im Springen nochmal sich auch in dem Windschatten von Jan Magnus Rieber nochmal steigern kann, das hätte ich nicht so richtig für möglich gehalten. Und Enttäuschung ist jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen langweilig, aber da ist für mich Johannes Rutzek mit allen Klammern, die auch Luis vorhin sehr gut ausgeführt hat. Aber Johannes Rutzek ist für mich da schon eine Überzeugung, eine Enttäuschung, weil ich dachte, dass er nach der vergangenen Saison, die ja für ihn alles andere als optimal lief, nach den goldenen Jahren, die er davor hatte, hatte ich irgendwie dann doch gedacht, dass es dies Jahr dann nochmal eine Weiterentwicklung gibt. Die ist ausgeblieben, deswegen ist Johannes Rutzek meine Enttäuschung.
Dann mache ich noch abschließend meine Überraschung, meine Enttäuschung. Ich denke, ganz oft sind wir uns relativ einig. Dafür aber, dass wir ein bisschen was anderes nehmen wollen. Ich würde gerne Thomas Jübsel nehmen, auch sich sehr gut gesteigert von 48 im vergangenen Jahr. Jetzt auf Platz 17 im Gesamtweltcup mit 24 noch relativ jung. Ein bisschen seine Stärke liegt ein bisschen mehr im Langlauf als im Skispringen, aber da ist er noch jung genug, da kann er mit Sicherheit noch ein bisschen an beiden Teilen arbeiten. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie sich in den kommenden Jahren entwickelt und enttäuschen. Du hast angesprochen, ich würde auch Johannes Rutzek zählen, aber man kann mit Sicherheit auch darüber diskutieren, dass man vielleicht auch den einen oder anderen zunehmen möchte. Ich finde auch zum Beispiel, dass ein Ero Hirvonen mit Platz 36 definitiv unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Da hätte ich mir auch um einiges mehr erwartet, deswegen und Franz Josef Rehl vielleicht noch mit dabei. Das wären so jetzt so die 3 Namen, die ich in dem Zusammenhang nennen möchte. Ja, dann war es das jetzt soweit zur nordischen Kombination. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension da lassen bei iTunes. Am liebsten 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Sind dort sehr offen für euer Feedback. Und natürlich solltet ihr auch in die anderen Rückschauen reinhören. Wir haben jetzt hier schon mit der nordischen Kombination besprochen, aber es gab auch schon die Rückblicke zum Skispringen, zum Biathlon und zum Skialpin natürlich auch und auch zum Rudel bzw. Bob um Skeleton, was auch schon vorletzte Woche gekommen ist, genau. Deswegen auch gerne da mal reinhören und uns auch gerne fragen. Da lasst uns folgen bei Social Media unter Facebook und Twitter mit dem Handle Kalschneuzig, jeweils mit AE geschrieben, könnt ihr uns schreiben, mit uns in Kontakt treten, uns folgen und dann ja, hören wir uns demnächst wieder hier bei Kalschneuzig in der Sporttalk auf mein Sport.
Stopp. Jetzt haben alle zugehört, es ist alles total super. Aber wir müssen natürlich noch über die Frauen reden. Und ich vermute, dass uns jetzt Sebastian in eine kurze Pause entlassen wird und danach werden wir mindestens noch 5 Minuten über die Frauen reden, denn auch da hat sich einiges getan und auch da wird in der kommenden Saison einiges passieren, auf das wir achten sollen.
Genau, dann machen wir jetzt die kurze Pause und kommen gleich zurück mit den Damen. Deswegen bleibt nochmal dran hier bei Kalle Schnolz, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, nachdem mich jetzt die lieben Kollegen natürlich noch daran erinnern haben, dass wir über die Frauen sprechen wollen in der Nordischen Nation, denn ab nächstem Jahr sind sie ja auch im Weltcup mit dabei, haben ihre eigene Weltcup-Veranstaltung dort und sind auch bei der WM mit dabei, wenn ich dort richtig informiert bin. Deswegen lohnt sich mal einfach vielleicht der Blick auch mal zu den Frauen rüber. Und ja, dann müssen wir sagen, den Continental Cup, also die zweite Klasse normalerweise, hat gewonnen die US-Amerikanerin Tara Gerati Moats. Hoffentlich habe ich sie richtig ausgesprochen. Dirk, und dann auch die Favoritin dann fürs kommende Jahr, für den ersten Weltcup, oder wie würdest du es sehen?
Tara Gerati Moats, also die Amerikanerin, ist jetzt eine der Älteren schon im Business, hat dadurch schon eine gewisse Erfahrung und sie zählt sicher zusammen mit dem starken russischen Team und aber auch zum Beispiel noch Jenny Novak zu denjenigen, die nächstes Jahr vorne eine Rolle auf jeden Fall mitspielen wollen. Also kurze Frage, wird sie vorne mit dabei sein? Ja, sie wird vorne mit dabei sein, aber sie wird nicht die Einzige sein. Und wir sollen auf jeden Fall da auch die Jenny Novak oder auch die Russin und die Österreicher nicht außer Acht lassen.
Und vielleicht auch die Norwegerin, nicht? Wenn ich mir weiter
die Norwegerin,
Kontinental angucke, Marte Lein und Lund und Gida Westvold Hansen, Platz 2 und Platz 3 im Continental Cup. Also müssen wir auch da sagen, da müssen wir auch uns darauf einstellen, Jonas, dass es Norwegerinnen gibt, die vorne reinlaufen und um Sieg mitkämpfen werden.
Wäre ja seltsam, wenn wir von der nordischen Kombination reden würden und Norweger keine Rolle spielen. Ne? Nee, aber Spaß beiseite, das ist tatsächlich so. Das hat sich ja auch bei der Junioren-WM gezeigt. Gida Westvold-Hansen hat eine Silbermedaille gewonnen. Aber ich finde das auch interessant, dass fast alle, die wir bis jetzt namentlich genannt haben, dass die auch schon im Skispringen durchaus den einen oder anderen Erfolg vorzuweisen hatten. Also auch da zeigt sich, dass das die Disziplin ist, die bei den Damen die größere Wertigkeit von denen hat. Und zusätzlich zum Favoritenkreis, den wir jetzt schon aufgemacht haben, würde ich aber auch noch die Österreicherin ergänzen wollen. Neben Sigrun Kleinrad, die vierte im COC gewonnen ist, auch die Bronzemedaillengewinnerin von der JWM, nämlich Lisa Hirner. Also auf die darf man definitiv auch ein Auge werfen.
Lisa Hirner hat ja auch die Jugendolympiade, die Jugendolympischen Spiele in Lausanne im Januar gewonnen. Also sie ist es gewöhnt, vorne reinzulaufen. Genau, und sie hat auch in das, was sie in Oberwiesenthal zum Beispiel bei den Junioren-WM gezeigt hat, hat auch durchaus Hand und Fuß gehabt. Ne? So, also sie hat auch, wir haben jetzt vorhin bei den Männern schon häufig über dieses Punkt der Wettkampfstärke oder der Wettkampfhärte gezeigt und zeigt sich ja dann doch im konkreten Wettkampf Frau gegen Frau, wer zum Beispiel wie abgebrüht ist oder wie gut. Und da muss ich sagen, da hat mich Lisa Hirner schon auch sehr beeindruckt, wie abgezockt sie da aufgetreten ist. Mhm. Obwohl sie noch unter 20 ist. Ich glaube, sie ist erst 18 oder so.
Ja, es sind sowieso noch relativ viele junge Sportlerinnen 16, mit dabei.
Mensch, 16. Sie ist erst 16. Ich kann nachgucken. 16, ja. Okay,
ja. Ja, aber wie gesagt, sind natürlich noch relativ viele junge Sportlerinnen mit dabei, einfach natürlich aus dem Grund, falls halt noch eine relativ junge Sportart ist und noch nicht so lange nordische Kombination für die Frauen erlaubt ist, deswegen haben wir viele junge Sportlerinnen mit dabei und dürfen natürlich auch aus deutscher Sicht natürlich sagen, dass sie mit Jenny Novak jemanden haben, Luis, auch die natürlich aus deutscher Sicht so die Hoffnung darauf legen werden. Klar, natürlich ist es ein bisschen schade für sie, dass sie sich dann bei dem ersten Weltcup in Chunach nicht zeigen durften, denn das war ja eigentlich geplant, dass die Damen dort zum ersten Mal unter Weltcup-Bedingungen laufen dürfen. Aber trotzdem ist mit sie in Sicherheit aus deutscher Sicht der Name, den man sich am ehesten einbringen muss für die kommende Saison.
Genau, und neben ihr dann noch Maria Gerbuth, die jetzt bei beiden Junioren-Weltmeisterschaften, wo sie teilgenommen hat, Vierte geworden ist, die auch relativ ausgeglichen ist, was so beide Disziplinen angeht, was ja immer schon mal ein guter Fingerzeig ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie auch gerade die Verbände jetzt mit der Disziplin verfahren, wenn es jetzt Richtung erste Weltmeisterschaftsteilnahme geht, vor allem was so die Trainingsgestaltung angeht, weil zumindest in Deutschland ist es so und ich weiß, dass es auch in Österreich und teilweise auch in Norwegen so ist, dass die zumindest teilweise tatsächlich sogar noch mit den Spezialistinnen trainieren in Sachen Sprunglauf, was ja erstmal nichts Schlechtes sein muss. Aber dann eben die Frage sich stellt, wie macht man den Trainings- und Formaufbau in Sachen Langlauf? Das wird jetzt für alle Verbände ein Testlauf in Real Life, kann man so sagen.
Ja. Du weißt es von den Norwegern, da ist ja auch die Thea Minjan Bjørset, die ja auch bei der Junioren-WM, ich glaube, im Team und im Einzel jeweils Zweite wurde, die auch in der Saison in der nordischen Kombination Wettkämpfe gemacht hat. wo man auch sieht, dass diese Spezialisierung auf das Springen ganz groß ist und dass danach die Selektion stattfindet. Bei Jenny Novak ist es tatsächlich andersrum. Bei Jenny Novak ist es so, dass sie von Beginn an beides gemacht hat und auch beides gleichzeitig. Sie kommt ja aus Sachsen und hat da ihren Heimtrainer und von Beginn an sich auch auf beides konzentriert hat und da auch nicht ablassen möchte. Und das zeigt auch in gewisser Weise ihre Ausgeglichenheit und dass sie ist jetzt nicht die beste Springerin. Sie hat auch in Oberwiesenthal, bevor sie ihre Gold geholt hat, hat sie auch beim Springen Probleme gehabt, hat dann aber gezeigt, dass sie eben nervenstark ist und dann eben an einem guten Tag dann eben auch ganz vorne reinspringen kann. Und läuferisch ist sie mit einer der Besten im Feld. Und was so die Älteren betrifft, kann sie da läuferisch total gut mithalten.
Ja, es wird mir jetzt spannend zu beobachten sein, wie sich diese Damen auf jeden Fall schlagen werden. Ich bin ja wirklich sehr gespannt. Lass uns gleich noch über die russischen Damen sprechen, wenn wir es schon erwähnt haben. Stefania Nadimova und Alexandra Glutsunova sind die Namen, die da relativ hoch im Gesamt- oder im Kontinentalcup platziert gewesen sind, Luis.
Ja, Nadimova, wieder eine aus der Sparte, die früher mal Spezialspringerin war, da allerdings auch nie so wirklich den ganz großen Wurf gelandet hat und dann über Umwege quasi wieder angefangen hat und zur nordischen Kombination kam, weil dann der Verband auch gesagt hat, okay, wir stehen jetzt ein bisschen schlecht da, wenn wir da gar keine am Start haben, und sie haben sie quasi dann ausprobieren lassen. Es hat sich gezeigt, okay, es funktioniert ganz gut. Und die jüngere von den beiden, die Glazunova, spricht man sie, glaube ich, aus, war auch bei der Junioren-WM dabei, allerdings wirklich ohne auffälligen Befund. Da kann ich mir sogar fast vorstellen, dass diejenigen, die jetzt da aus den jüngeren Jahrgängen noch nachkommen, dass die in Zukunft noch ein bisschen besser aufgestellt sind, auch weil sie sprungtechnisch noch eine Ecke stärker sind.
Ja, das sind ja eigentlich gute Nachrichten für das russische Team. Also können wir uns da mit Sicherheit auf spannende Wettbewerbe einstellen bei den Frauen, wo wir dann nicht so einen Dominator vielleicht dann haben werden wie bei den Männern, sondern dass wir dann ein bisschen durchgemischte Ergebnislisten haben werden, wo dann auch mal wechselnde Sieger oder Siegerinnen dort zu sehen sein werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass jetzt auch die Frauen endlich die nordische Kombination machen, dass ein bisschen so die letzte Männerdomäne aufbrechen im Wintersport. Denn ansonsten gibt es überall Männer- und Frauenwettbewerbe und auch mehr Mixwettbewerbe. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Thema wird mal, wenn man zusammen in den Weltcuport geht, denn das muss man sagen. Da hoffen wir natürlich auch drauf, Dirk, dass es anders ein bisschen ist bald beim Skisprung da vorne, wo man einfach mal sagt, okay, Männer und Frauen reisen mal mit zusammen, um einfach dann auch dann natürlich, ja, wenn man sowieso da ist, dann kann man es auch für beide eigentlich mit nutzen. Das ist ja bei den Skisprung vorne genau das Thema, dass man sich einfach nur an die kleineren Chancen lässt und sie so ein bisschen verhungern lässt, in Anführungsstrichen.
Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Das ist also jetzt für die nächste Saison, die vier Weltcup-Orte, die sollen dann auch gemeinsam mit den Männern stattfinden. Und man will vor allem die Fehler, die bei den Skisprungfrauen, du hast es angesprochen, gemacht wurden, dass dann eben die Frauen nicht so eine Präsenz haben, dass die bei der nordischen Kombination nicht gemacht wird. Und die haben jetzt schon über so ein paar Teams, ein paar internationale Teams gesprochen. Wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten unterhält, die da was mit Frauen nordische Kombinationen zu tun haben, die sagen alle, da ist total viel Bewegung drin. Also da gibt es ganz viele Nationen, die das so, weil es so eine ganz junge Sportart sind, die sagen, die müssen wir in irgendeiner Form entwickeln. Deswegen würde ich gar nicht mal ausschließen, oder ich würde es sogar für sehr wahrscheinlich halten, dass wir nächstes Jahr dann auch noch Namen sehen, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, weil die jetzt aktuell noch Spezialspringerin sind und dann tatsächlich im Sommer vielleicht ein bisschen noch umgeschult werden und nächstes Jahr dann in der nordischen Kombination starten. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und was man aber zumindest als positiven Schritt gemacht hat, ist, dass man es mit den Männern zusammenführt, dass man zum Beispiel den Mixed-Wettkampf bei der Ski-WM als erste WM-Medaille dann auch einführt. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, und dann wird es hoffentlich dann auch die entsprechende Resonanz, die entsprechende Zuschauerresonanz haben.
Ja, genau, bin ich definitiv bei dir. Ist mit Sicherheit der richtige Schritt. Mich würde es freuen, wenn es auf jeden Fall die Anerkennung bekommen würde, denn es ist mit Sicherheit schön zu sehen, und die Sportlerinnen haben es genauso verdient. Die reißen nicht genauso den Arsch auf wie die Herren, um dort gute Leistung zu zeigen. Deswegen hoffen wir mal drauf, dass es dann auch gut präsentiert wird, auch natürlich dann die TV-Zeiten bekommen wird. Das wird mit Sicherheit mal spannend zu beobachten sein in der kommenden Saison. Und damit sind wir jetzt auch final am Ende. Jetzt gibt es keine Einwand mehr von irgendjemandem. Das habe ich jetzt nochmal final abgeklärt vorher, dass wir jetzt auch durch sind mit unserem Saisonblick auf die neue Kombination. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einfach mal gerne eine Rezension dalassen bei iTunes, aber uns auch gerne folgen bei Kaltschnäuzig, sowohl Facebook als auch Twitter gibt es dort die Möglichkeiten, uns zu schreiben und Ideen zu vergeben, denn aktuell durch Coronavirus haben wir natürlich durchs Homeoffice viel Zeit, Podcasts zu hören, deswegen sind wir da offen. Der Dirk arbeitet aktuell fleißig an einem Redaktionsplan für die nächsten 2 Monate für uns, deswegen freut euch drauf, es wird mir sicher noch ein bisschen was von unserem Content geben und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Kaltschnäuzig, irgendwie der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Freut euch drauf, Kaffeemühlen selber gemacht. Freut euch drauf, Schränke mit Kindern aufbauen selber gemacht. Freut euch drauf, die Sonne durch das geschlossene Fenster genießen. Das wird euch in den nächsten Wochen erwarten.
Und nicht zu vergessen, das Hammer-Schmidt-Workout mit Dirk Hofmeister.
Ja. Und Podcast hören dabei.
Und genau. Podcast. Yeah. Also, war schön mit euch. Kommt gut durch den Sommer. Wir hören uns. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.